Wenn Sie sich jetzt an den Schreibtisch setzen würden, Stift und Zettel in die Hand und drauf losschreiben, einen Brief an die kommende Generation, was würden Sie Ihrem Sohn, Ihrer Tochter mitgeben? Welchen Rat hätten Sie? Welche Sorge, welche Hoffnung? Emilia Roark hat sich diesen Fragen gestellt. Sie hat sich hingesetzt, hat ihrem kleinen Sohn einen langen Brief geschrieben und aus diesem Brief ein Büchlein gemacht. Lieber Sohn oder So rettest du die Welt, heißt es. Und um diese literarische Flaschenpost in Richtung Zukunft geht es heute im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Marie Schöss begrüßt Sie.
Natürlich gibt es Angst vor dieser Ungewissheit und vor dem Unbekannten, definitiv. Andererseits, es ist eine Illusion zu glauben, dass wir dieser Angst entkommen können, indem wir ganz genau wissen, was passieren wird, weil das können wir einfach nicht. Also egal, wie sehr wir uns bemühen, egal, wie sehr wir das gerne möchten.
Die Zukunft ist ungeschrieben. Und genau so sollte es sein.
Ich glaube, es ist für uns wichtig als Menschen, unsere Haltung zu ändern, eine andere Beziehung mit der Zukunft entwickeln, eine andere Beziehung mit dem Unbekannten. Und das ist eher das, was ich versuche, eben meinem Sohn da in diesem Brief zu vermitteln.
Emilia Roark ist Politologin, Fachgebiet Intersektionalität. Sie ist politische Aktivistin und Sachbuchautorin Why We Matter und Das Ende der Ehe. Beide Bücher sind zu Bestsellern geworden. Vergangenes Jahr ist ein Essay von ihr übers Lieben erschienen. Und jetzt eben dieser Brief an den Sohn. Bevor wir über den Inhalt dieses Briefes sprechen, Emilia Roark, wie schauen Sie denn ganz grundsätzlich auf diesen Sohn und auf die Generation der Zukunft, der Sie da geschrieben haben?
Ja, ich schaue es schon mit Sorge. Also Sorge ist die erste Emotion oder das erste Gefühl, das ich jetzt beschreiben würde. Und andererseits auch Neugier und Hoffnung. Also eine Mischung aus diesen drei Gefühlen. Also ich mache mir natürlich Sorgen, weil wenn wir die jetzige Lage betrachten, es gibt auf so vielen Ebenen Grund für Sorge. Und andererseits Hoffnung, dass wir tatsächlich durch diesen multiplen Krisen bessere Wege entwickeln. Und dass eben die neue Generation, die Generation von meinem Sohn, auch Teil davon sein wird. Und dann auch Neugier, weil es passiert auch gerade so viel. Und es ist sehr, sehr schwierig vorherzusehen, wie diese Entwicklungen aussehen werden. Ich glaube, es fällt uns sehr, sehr schwer, tatsächlich ja eine Vorstellung zu haben, wie das dann passieren könnte. Und ein Teil von mir denkt sich, ja, vielleicht wird es dann nicht so schlimm, wie wir uns das immer vorstellen. Vielleicht gibt es auch innerhalb dieser Veränderung tatsächlich auch Aspekte, die sehr schön sein könnten, die uns eben mit positiven Teilen unserer Existenz verbinden und Räume, wo sie gedeihen können. Und das wünsche ich ihm tatsächlich. Und ich wünsche der neuen Generation definitiv Momente der Freude, Momente des Glücks. Und ich glaube, die wird es geben. Also es gibt kein einziges Leben, wo es einfach nur Leid gegeben hat. Also ich komme immer wieder zurück an das Zitat von Clarissa Pinkola Estes, eine meiner Lieblingsautorinnen, und sie schreibt: "Do not lose heart, we were made for these times." Und das glaube ich tatsächlich. Dass, also wenn sie dann in dieser Zeit geboren sind, dann werden sie die Ressourcen haben, die es braucht, um da durchzugehen.
Ja, wie diese Zukunft aussehen wird, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Ich will nur noch einmal vorab fragen, dieses Grundgefühl, das Sie jetzt beschrieben haben, das ist doch ein sehr anderes als das, mit dem Sie groß geworden sind, oder? Also im Buch beschreiben Sie immer wieder, dass Sie selbst in den 90er Jahren aufgewachsen sind und dass da der Glaube an die heile Welt doch noch ziemlich ungebrochen war.
Ja, ich glaube, das war wirklich auch, wie unsere Eltern auf die Welt geguckt haben, weil in ihrer Generation, also das waren die 30 Jahre nach dem Krieg, wo alles bergauf ging und auch mit der Erwartung tatsächlich, dass ja der folgenden Generation immer besser gehen wird. Genau, also deshalb, ich bin mit einer gewissen, ja, Unschuld sozusagen so, wir sind sehr unschuldig groß geworden, wo wir auch natürlich mitbekommen haben, was in der Welt passiert ist, und die Sachen, die mich geprägt haben, waren das Genozid in Ruanda von den Tutsi oder den Golfkrieg. Also ich kann mich noch erinnern an Ereignissen, die sehr prägend waren, und natürlich in 2001, 11. September, aber das war noch später. Aber ich glaube, in meiner Kindheit, ich wusste, okay, es gibt Kriege, es gibt auch Sachen, die passieren und die sind grausam. Sie sind auch teilweise verknüpft mit meinem Leben, weil ich hatte auch Familie in Ruanda. Und aber gleichzeitig fühlte er sich vereinzelt. Es fühlte sich nicht wie globalen Krisen, die ineinander verstrickt sind. Obwohl sie es natürlich waren, aber dieses Gefühl hatte ich als Kind nicht.
Ich frage mich ja immer, was aus diesem Unterschied folgt. Also wenn Kinder jetzt groß werden und diese Illusion, die vielleicht unsere Generation noch hatte, nie gehabt haben wird, kann das auch ein Potenzial sein, um aktiv zu werden und die Gesellschaft wirklich anders zu gestalten?
Ich glaube, es ist auch wirklich eine Frage von tatsächlich loslassen, wie Sie das beschreiben. Und es fällt wahrscheinlich der nächsten Generation einfacher, den Bedingungen und den System loszulassen, die vielleicht meine Generation und die Generation davor auch idealisiert haben. Und na, es kommt auch aus einer sehr privilegierten Position eben zu denken, dass diese Systeme gut funktioniert haben und dass diese Systeme tatsächlich rettungswürdig sind. Und stattdessen könnte es sein, dass die neue Generation das mehr spürt tatsächlich und spürt, das ist an der Zeit, sie loszulassen. Und es ist an der Zeit, neue Wege in der Welt zu entwickeln und neue Entwürfe zu zeichnen. Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich eine Rolle spielt, ja.
Das sagt Mia Roack im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Gleich sprechen wir weiter. Zuerst aber liest Berenike Beschle, Sprecherin hier im Bayerischen Rundfunk, den Beginn ihres Briefes.
Mon cher fils, bevor du geboren wurdest, glaubte ich, die Welt ließe sich mit Argumenten retten. Ich war überzeugt, dass man Macht mit Wahrheit brechen kann. Mit Analysen, Büchern, Demonstrationen, Wut und Klarheit. Ich habe gegen Ungerechtigkeit gearbeitet, auf Demos Mottos skandiert, auf Podien gestritten. Ich habe Organisationen gegründet, Kampagnen mitgetragen, Texte geschrieben. Und dabei dachte ich, wenn ich nur laut genug, präzise genug, radikal genug bin, wird sich das System verändern. Aber irgendwann begann ich zu begreifen, dass das System nicht nur in Gesetzen, Institutionen und Diskursen wohnt, sondern in Körpern, Beziehungen, Erinnerungen, in Ängsten, Traumata und Sehnsüchten. Ich merkte, dass Wandel nicht nur im Außen geschieht, sondern auch im Inneren. Und dass politische Kämpfe ohne Herz, ohne Heilung, ohne Fürsorge oft nur neue Gräben ziehen. Als du geboren wurdest, hat sich nicht sofort alles verändert. Es war nicht deine Ankunft, sondern dein Wachsen, das mich verändert hat. Langsam, widerständig, manchmal schmerzhaft, immer ehrlich. Ich habe dir beim Atmen zugesehen, beim Stolpern, beim Staunen. Und irgendwann habe ich verstanden, die Rettung beginnt in der Art, wie wir leben, wie wir zuhören, wie wir uns kümmern, wie wir lieben. Du wächst in einer Welt auf, die im Umbruch ist. Die Erde brennt, aber auch unsere Seelen tun es. Weil wir in einem System leben, das Trennung zur Norm gemacht hat. Trennung zwischen Mensch und Natur, zwischen Arbeit und Leben, zwischen Herz und Verstand, zwischen den Starken und den Schwachen. Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus. Das toxische Dreieck, das uns glauben lässt, dass Kontrolle wichtiger ist als Verbindung. Profit wertvoller als Mitgefühl und Individualismus edler als Gemeinschaft. Ich habe lange selbst in diesen Logiken funktioniert und dachte, ich müsste stark sein, schneller, klüger, unangreifbar. Aber meine Kraft kam ins Wanken, als ich begann zu spüren, wie müde mein Herz geworden war. Ich bin in dieser Zeit innerlich zerbrochen, mehr als einmal. Und ich habe neu angefangen, mit Tränen, mit Stille, mit Wut. Ich habe gelernt, dass Heilung nicht bedeutet, dass alles wieder gut wird, sondern dass wir unsere Augen offen halten, selbst wenn es weh tut. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es ist eine Spur aus Brotkrumen. Es ist ein Brief an dich und zugleich ein Gespräch mit mir selbst. Ich erzähle dir, was ich gelernt habe und was ich noch lerne. Denn ich bin nicht am Ende dieses Weges, sondern mittendrin. Offen, neugierig und manchmal auch ratlos. Aber ich gehe weiter. Ich schreibe dir, weil ich glaube, dass wir alle einen anderen Weg wählen können. Einen, der nicht auf Beherrschung, sondern auf Beziehung beruht. Einen, auf dem wir die Welt nicht retten wie ein passives Objekt, sondern wie ein Wesen, das lebt, mit dem wir in Verbindung stehen, für das wir Verantwortung tragen, weil wir selbst Teil davon sind. Vielleicht wird man dich eines Tages fragen, was du getan hast, als alles zu kippen drohte. Und vielleicht wirst du antworten, ich habe mich erinnert, ich habe mich geöffnet, ich habe mich gekümmert und ich habe nie aufgehört zu lieben. Wenn das der Anfang ist, dann gibt es Hoffnung. Komm, ich erzähle dir, was ich verstanden habe. Und ich höre dir zu, wenn du mich über das hinausführst. In Liebe, Maman.
Eine Lesung von Berenike Beschle unter der Regie von Irene Schuck. Lieber Sohn oder So rettest du die Welt, heißt das Buch, dieser kleine Brief von Emilia Roack. Sie wollen darin Frau Roack weitergeben, was sie gelernt haben. Und bei ihrem Namen werden, glaube ich, viele da an das Center for Intersectional Justice denken. Eine Non-Profit-Organisation ist das, die sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat aus intersektionaler Perspektive. 2017 haben sie das gegründet. Und das war ja Arbeit im System und der Versuch, das System von innen heraus zu reformieren. Ihrem Sohn schlagen sie jetzt einen ganz anderen Weg vor, nämlich ein Ende des bestehenden Systems, völliger Neustart. Warum denn?
Manchmal habe ich Zwangsgedanken darüber, wie du als Erwachsener ganz allein bist, ohne Unterstützung, ohne Halt, Wärme und Liebe.
Ja, also das Center for Intersectional Justice habe ich auch geschlossen und es ist jetzt nicht zufällig tatsächlich, weil ich einfach bemerkt habe, dass die Tatsache, dass Veränderung wirklich von drinnen kommen kann, es stimmt auch. Also Veränderung ist ein organisches, sehr chaotisches Prozess. Es ist jetzt nicht ordentlich und man kann jetzt nicht sagen, es kommt nur von außen oder nur von innen oder nur top-down oder nur bottom-up. Da, wo ich jetzt meine persönliche Wirkung auch erkannt habe, war eher so im so anders verortet. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Veränderung nicht von innen kommen kann. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir das glauben, wenn wir glauben, dass Veränderung von innen kommen kann, dann können wir sehr schnell in der Falle tappen, eben das alte System zu reproduzieren. Und dann die Veränderungen bleiben auf einer sehr performativen oder symptomatischen Ebene und ändern nicht an den Ursachen und gehen und greifen nicht tief genug. Wir brauchen eine radikale Veränderung unserer Gesellschaft und nichts weniger. Und deshalb glaube ich, dass wir grundsätzlich unsere Haltung, unsere Beziehung zur Welt grundsätzlich und tief verändern sollten.
Ihr Gegenvorschlag zum Bestehenden ist ja etwas, das Sie radikale Fürsorge nennen. Wir müssten uns also eine Welt bauen, die Fürsorge wirklich ins Zentrum stellt. Warum denn?
Wir wurden dazu verleitet zu glauben, dass das Leben nicht heilig ist, dass das Leben unwichtig ist und das Kapital das ist, was wir schützen sollten. Und wir lernen das komplett unbewusst, aber wir leben in einer kapitalistischen Wirtschaft. In der kapitalistischen Welt zählt das Kapital, also zählt Profite, Geld, Status, die eben mit Geld verbunden sind, Macht, die eben mit Geld verbunden ist. Und deshalb lernen wir, das Leben zu verachten. In einer subtilen Art, aber in einer dennoch sehr, sehr brutalen Art. Also zum Beispiel, ja, Leben um uns herum, Leben von Pflanzen, von Tieren. Diese Formen von Leben haben kaum eine Bedeutung eben für uns Menschen in unserer Gesellschaft. Und deshalb sind wir zu einem Punkt angekommen, wo eben die massive Zerstörung der Natur in Anführungsstrich, nämlich unsere Welt, eben auf Gleichgültigkeit oder tatsächlich auf allgemeine Gleichgültigkeit stoßt, weil wir eben nicht glauben, dass wir ohne Geld leben können, aber dass wir eben ohne Bäume leben könnten. Und das ist absurd, diese Vorstellung, aber das ist dennoch das, was wir meistens glauben. Wir glauben, wir könnten ohne Bäume leben, aber nicht ohne Finanzmärkte, nicht ohne Börse, nicht ohne Lohnarbeit, nicht ohne Banken. Und deshalb radikale Fürsorge ist eine Einladung, eben das Leben in allem, was uns umgibt, zu sehen, zu achten und wahrzunehmen vor allem. Ich glaube, weil der erste Schritt ist überhaupt, das Leben wahrzunehmen. Es gibt so viele Menschen, die einfach überleben, ohne wirklich zu leben. Unsere Lebendigkeit wird nicht als Priorität gesehen. Was als Priorität gesehen in unserer Gesellschaft ist tatsächlich Überleben, dass wir funktionieren, um genug Geld zu verdienen, um uns abzusichern. Aber wirklich Lebendigkeit, nämlich durch Erfahrungen, durch Verbindung mit anderen Menschen, aber auch mit anderen Spezies. Also das wird nicht wirklich als Priorität gesehen.
Ja, das ist vielleicht der Ausgangspunkt, wie man auf Welt schaut, wie man Welt auch erspürt vielleicht. Wie würde sich denn aber das Leben grundsätzlich ändern, wenn man Fürsorge jetzt tatsächlich ins Zentrum stellen würde? Also das strahlt natürlich eigentlich auf alle Bereiche des Lebens aus, aber könnten Sie vielleicht so punktuell beschreiben, wie Sie sich selber die Konsequenzen vorstellen?
Ja, tatsächlich. Also es würde unsere Welt fundamental ändern, weil wir haben das verlernt. Ich glaube, es war nicht immer so, dass Leben und die Lebendigkeit auch verachtet haben. Wir hätten viel mehr Zeit und Raum für unsere Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen und nicht nur die zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch die Beziehungen zur Welt. Und wir hätten, glaube ich, auch andere Prioritäten. Bestimmte Sachen, die heute absolut Sinn machen, würden gar keinen Sinn mehr machen. Heute macht es Sinn, eben sehr, sehr viel zu arbeiten und also zur Lohnarbeit nachzugehen und uns damit zu identifizieren und auch mit dem Gehalt unser Wert auch zu verknüpfen. Das würde in einer Welt, wo radikale Fürsorge im Zentrum steht, nicht mehr so viel Sinn machen. Das ist ein Aspekt. Und auch alle sozialen Hierarchien, die wir gelernt haben. Nämlich, es gibt bestimmte Körper, die mehr wert sind als andere. Also alle Trennlinien anhand des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der vermeintlichen Rasse, von der sozialen Herkunft etc., also Behinderung, alle diese Trennlinien würden an Bedeutung verlieren. Sie würden teilweise auch keinen Sinn mehr machen und wir könnten sie loslassen. Ich sehe das als eine Slow Revolution, also als etwas, das von sich aus passiert, ohne dass es mit so viel Kraft und mit so viel Gewalt auch durchgesetzt werden muss. Es mag vielleicht so sehr utopisch und naiv klingen, dass diese Veränderung auch passieren könnte, aber ich glaube, wir gehen auch schon mal in diese Richtung. Es gibt Anzeichen, dass wir Menschen nicht mehr vereinbar sind, eben mit dieser Art zu leben. Also die sogenannte Mental Health Crisis ist ein Zeichen davon. Oder die Tatsache, dass die neue Generation auch nicht so 100% mitgehen kann mit der Idee der Lohnarbeit. Dass sie sich nicht mehr aufopfern für ihr Arbeitgeber. Oder dass Werte oder Tugend wie Arbeit oder Fleiß etc. nicht mehr so hoch bewertet sind in den neuen Generationen. Ist für mich ein Zeichen davon.
Ich gestehe, dass ich in einem Kapitel Ihres Buches so ein bisschen Angst bekam. Und zwar, als Sie nach der Fürsorge über Anarchie schreiben und darüber, dass Sie irgendwann gemerkt haben, es gibt da so eine Schlüsselszene, dass Sie eben nicht bloß eigentlich das Wirtschaftssystem ablehnen, sondern auch das Politische und dass Sie eigentlich, so beschreiben Sie es, so wenig Herrschaft wie möglich erstreben würden. Und in einer politischen Situation, in der ja von rechts sehr stark daran gearbeitet wird, die Demokratie zu beschädigen, bekam ich ehrlich gesagt Bauchschmerzen bei dieser erstmal sehr umfassenden Systemkritik. Und ich wollte Sie zuerst fragen, ob Sie das verstehen können, ob Ihnen das vielleicht selber auch so ging.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig, es ist wichtig, auch Selbstkritik zu üben und unser System und auch die Ursachen, die in dem System selbst auch liegen. Ich glaube, dass die repräsentative Demokratie, wie wir sie heute kennen, und das war auch im Dritten Reich das Gleiche, sind nicht gut ausgestattet, um gegen Autoritarismus zu kämpfen. Langfristig, also vielleicht kurzfristig und auch institutionell gesehen, haben wir enorme Fortschritte gemacht, um dagegen vorzubeugen und vor allem in Deutschland viel mehr als in Frankreich. Also aufgrund der Geschichte, in Frankreich kann ein autoritäres System sich in ungefähr 1,5 Jahre verfestigen. Also das gab eine Studie, ich kann leider nicht mehr die Quelle benennen. Aber in Deutschland würde es länger brauchen, also ungefähr 5 Jahre. Es ist auch trotzdem nicht lang. Aber das heißt, es gab eine Bemühung auch innerhalb des Systems auch dafür zu sorgen, dass diese autokratische Systeme und rechtspopulistische Systeme sich nicht so schnell durchsetzen können.
Ja, Sie meinen jetzt die Widerstandsfähigkeit der Demokratie, oder? Also, dass die Weimarer Republik auch kein Mittel gegen die Nationalsozialisten hatten.
Ja, tatsächlich, genau. Es heißt auch nicht, dass die vergangenen Systeme besser waren. Was ich damit sagen will, ist, dass die Geschichte der Menschheit ist auch viel, viel, viel älter und viel breiter und vielschichtiger und reich sozusagen als das, was wir glauben. Weil die Mehrheit der Menschheitsgeschichte ist ungeschrieben. Also wir haben so wenig Wissen darüber und deshalb reduzieren wir die Menschheitsgeschichte auf das, was wir kennen und wissen. Aber eine sehr, sehr, sehr wichtige Zeit der Menschheit wurde organisiert in Strukturen, die nicht mit einer zentralisierten staatlichen Macht organisiert waren. Es gab natürlich auch Herrschaftsmodelle und Dominanz und Autorität auf jeden Fall. Aber ich wollte damit ein bisschen aufrütteln. Also das war jetzt, glaube ich, meine Intention, dass wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Also unkritisch damit beschäftigen und nicht eben so die gesamte Idee der Anarchie ablehnen, voll und ganz ablehnen, weil wir das gelernt haben, inklusive mir. Also ich habe das auch gelernt. Ich habe auch gelernt, die Anarchie als Teufel zu sehen, als absolutes Chaos, als Gewalt, als ein dystopischer Zustand zu sehen. Und ich habe mich aber mehr mit dem Thema beschäftigt, ich habe auch mehr Texte darüber gelesen. Ich habe mich wirklich philosophisch und psychologisch mit der Idee beschäftigt und dachte mir, vielleicht könnten wir das auch mit einbeziehen in der Art, wie wir eben die neue Gesellschaft oder das neue Paradigma auch gestalten wollen.
Ja, also im Grunde ist es eine Einladung zu schauen, was es noch gab für Formen des Zusammenlebens. Und ein Beispiel, auf das Sie da kommen, sind die Jäger und Sammler, die, das beschreiben Sie so, überwiegend friedlich und solidarisch in kleinen Gemeinschaften gelebt hätten. Und das stimmt natürlich. Also viele Wissenschaftler ziehen heute auch einen starken Nexus zwischen Staatenbildung und Kriegsführung und gehen sozusagen auf die Jäger und Sammler zurück, um zu sagen, das liegt nicht einfach in unserer Natur. Und trotzdem frage ich mich, immer bei dieser Argumentation und jetzt auch bei Ihnen, zwischen uns und den Jägern und Sammlern liegt ja so vieles. Also da liegt die Sesshaftwerdung, Landwirtschaft, Staatenbildung natürlich. Wie will man denn da wieder hin zurück? Oder will man da überhaupt hin zurück? Also wie stellen Sie sich das vor, als so eine stete Graswurzelbewegung oder doch als so ein radikaler Umschwung?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können nicht zurück in der Vergangenheit. Deshalb, das geht jetzt nicht darum. Und ich glaube, also ich als Person auch, ich mag auch meinen Komfort, ich mag auch mein Bett, ich mag auch so warm duschen jeden Tag. Grundsätzlich, also ich glaube, wir müssten das auch ein bisschen trennen von unserer Komfortzone, unsere individuelle Komfortzone, einfach weil das ist nicht das entscheidende Faktor. Also wir können so leben, weil es in der Welt jetzt gerade eklatante Ungerechtigkeit gibt und eklatante Gewalt, um dieses Level an Wohlstand zu sichern. Und deshalb, es geht auch nicht darum, zurück in der Vergangenheit, wie gesagt, weil das kann man nicht wiederherstellen. Aber ich glaube, man sollte schauen, was hat uns in dieser Zeit gut getan. Und es gibt Welten zwischen Jäger- und Sammlergesellschaften und unserer Gesellschaft heute. Aber es ist auch eine Haltung, die sie hatten. Animismus ist für mich jetzt hier ein Stichwort, das hochkommt, wenn ich eben an diesen Gesellschaften denke. Nämlich eben eine Achtung des Lebens. Und das heißt nicht, weil ich will das auch nicht romantisieren und denken so, ja, das war alles wunderschön, das war so ein Paradies und so diese Utopie möchte ich heute sehen. Es gab auch Trauer, es gab auch Leid, es gab auch Eifersucht und Dominanz und Gewalt in diesen Gesellschaften. Es gibt keine Systeme, die darüber hinwegkommen könnten, meiner Meinung nach. Aber diese Erscheinungen, diese Randerscheinungen, diese negativen Randerscheinungen waren nicht konstitutiv vom System. Und das Problem mit unseren modernen Gesellschaften ist, dass diese Gewaltformen sind konstitutiv vom System. Das System beruht sich auf Wettbewerb, auf Gier, auf Neid, auf Akkumulation und mangelnde Großzügigkeit, mangelnde Kooperation und eher Konkurrenz etc. Und vor allem, also wenn man auch ein bisschen tiefer geht, die Trennlinien zwischen Menschen sind auch konstitutiv von Systemen. Das heißt, der Kapitalismus kann nicht überleben ohne Einteilungen von Menschen in unterschiedlichen Kategorien von ArbeiterInnen, so diejenigen, die entbehrlich sind auch sogar. Also wenn wir zum Beispiel die Menschen in den Kongo sehen, da leben die überhaupt nichts wert sind im Sinne vom Kapitalismus. Und da sind wir sehr, sehr, sehr klar, die Verknüpfung zwischen diesen Arbeitsformen und die Konsumgüter, die wir alle besitzen, also iPhones zum Beispiel. Es geht jetzt nicht darum, zurück zu dieser Zeit zu gehen, sondern einfach sie besser zu verstehen tatsächlich. Dass wir uns hineinversetzen können in einer Zeit und in Lebensformen, die heute so fremd sind und dass wir die heute kultivieren können.
Ja, dann würde es doch aber auch einfach damit beginnen, mal bei der Nachbarin zu klingeln, wenn einem was fehlt und nicht eben bei Amazon zu bestellen, oder? Also so banal wäre es dann auch zum Teil, oder?
Absolut, es ist sehr banal. Und ich versuche das wirklich auch zu tun in meinem Leben und ich habe sehr viel Glück, weil ich wundervolle Nachbarn habe. Und ich glaube, das haben wir alle. Also es ist nicht nur Glück. Ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich danach. Und das tut uns gut. Also ich sehe, wenn meine Nachbarn mir helfen und meinen Sohn an der Nacht nehmen, weil ich nicht kann, dann freuen sie sich auch darauf. Und ich freue mich, wenn ich das erwidern kann. Es gibt uns, weißt du, so gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Ich glaube, es sind dankbare Aufgaben, die uns etwas geben. Tatsächlich. Und wir haben das verlernt, weil wir lernen, nur durch Geld oder Güter eben diese Befriedigung auch zu bekommen.
Und um dieses Anfangen im ganz Kleinen und bei sich selbst geht es in einem Kapitel, dass sie damit eröffnen, dass sie manchmal Zwangsgedanken haben. Diese Sorge, ihr Sohn könnte ganz allein sein. Woran denken sie da?
Ja, also Ich bin immer sehr berührt und so sehr mitgenommen von Wohnungslosigkeit. Und in Berlin im Moment wächst das enorm. Also es ist wirklich eine, also man sieht auch, dass so wie kapitalistischer Druck in der Stadt materielle Folgen hat, also materielle, tödliche Folgen teilweise hat. Und deshalb denke ich mir immer bei diesen Menschen, wo sind ihre Familien und von wem werden sie gehalten, wurden sie gehalten, was war ihre Kindheit, also wie sind sie in dieser Situation gekommen?
Manchmal habe ich Zwangsgedanken darüber, wie du als Erwachsener ganz allein bist, ohne Unterstützung, ohne Halt, Wärme und Liebe. Wenn ich wohnungslose junge Männer auf der Straße sehe, stelle ich mir vor, wie sie sich umdrehen und dein Gesicht haben. Wenn ich daran denke, schnürt sich mir die Kehle zu. Es ist die schlimmste Vorstellung, aber sie kommt immer wieder und ich versuche, sie jedes Mal zu unterdrücken. Vielleicht projiziere ich meine eigenen Ängste in diese Bilder, meine Zweifel an der Welt und daran, ob sie dich halten wird, wenn ich es nicht mehr kann. Jetzt würde ich gern zu Selbstliebe und Selbstfürsorge überleiten und dir sagen, dass du eigentlich nicht auf die Liebe oder Unterstützung von anderen angewiesen bist, dass du allein auch gut durchs Leben kommen kannst. Aber so sehr unsere kapitalistische, neoliberale Gesellschaft uns das glauben machen will, dem ist nicht so. Eine Freundin sagte mir, ein Jahr nachdem sie sich von ihrer langjährigen Partnerin trennte, diese Trennung hat mich gelehrt, dass ich niemanden brauche. Ich komme eigentlich total gut allein zurecht. Ich sah sie mit einer Art Bewunderung an, als hätte sie eine ultimative Wahrheit aufgeschlüsselt, eine Lektion in Resilienz und Stärke. Ist das nicht das Ziel, so eigenständig zu sein, dass wir nie wirklich einen anderen Menschen brauchen? Ich war schon immer unabhängig. Ich reise gern allein, lebe allein die Hälfte der Zeit, in der du bei Papa bist, arbeite am liebsten allein und genieße das sehr. Und trotzdem sehne ich mich nach Nähe, nach tiefen, nähernden Beziehungen. Ich vermute, dass meine Unabhängigkeit nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern ein Überlebensmechanismus, den ich in meiner Kindheit entwickelt habe. Ich habe früh gelernt, dass Eigenständigkeit sicherer ist als Abhängigkeit. Manche würden das als vermeidende Bindung bezeichnen, obwohl ich zugeben muss, dass ich mit den übersichtlichen Kästchen der Bindungstheorien nicht viel anfangen kann, weil sie die chaotische, fließende Realität meiner Liebe und Sehnsucht schlecht erfassen können. In letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, wie die Pop-Psychologie emotionale Selbstgenügsamkeit als höchstes Ziel des persönlichen Wachstums darstellt. Überall sehe ich Mantras wie »Setze Grenzen«, »Übe Selbstfürsorge«, »Liebe dich selbst zuerst« und »Gib dir selbst, wonach du dich in einer Beziehung sehnst.« Diese Ideen sind natürlich wertvoll. Wir müssen lernen, unsere Emotionen zu regulieren, uns selbst liebevoll zu behandeln und innere Sicherheit zu kultivieren. All das sind wichtige Fähigkeiten. Aber irgendetwas an der Art, wie sie vermittelt werden, stört mich. Denn wenn man sie auf die Spitze treibt, suggerieren sie, dass es ein Zeichen von Schwäche oder Unreife ist, andere zu brauchen. Aber wir brauchen andere. Wir sind soziale Wesen, die auf Beziehungen angewiesen sind. Interdependenz ist kein Makel, sondern eine evolutionäre Tatsache. Wir überleben, weil wir von unseren Gemeinschaften gehalten, bezeugt und unterstützt werden. Keine noch so große Selbstliebe wird jemals die tiefe Nahrung ersetzen, die es bedeutet, von einem anderen wirklich gesehen zu werden. Das lehrt uns auch die Geschichte. Unterdrückte Menschen haben nie allein durch Selbstgenügsamkeit überlebt. Sie haben überlebt, weil sie sich gegenseitig hatten. Versklavte Menschen sangen auf den Feldern und verbanden sich durch Rhythmus und Widerstand miteinander. Jüdische Familien versammelten sich in Zeiten von Exil und Völkermord im Verborgenen, um ihre Traditionen und ihren Lebenswillen zu bewahren. Queere Menschen, die kriminalisiert und verstoßen wurden, gründeten schon lange, bevor es diesen Begriff gab, Wahlfamilien. Stärke kam nie aus der Isolation, sondern aus der gegenseitigen Unterstützung, wenn die Welt versuchte, sie zu zerstören. Die Vorstellung, dass wir in der Einsamkeit heilen und gedeihen können, ist ein Privileg derjenigen, die zum Überleben nie auf ihre Gemeinschaft angewiesen waren. Daran denke ich oft, besonders in Momenten der Unsicherheit. Ich erinnere mich an den Ausbruch der Covid-Pandemie, an die gespenstische Stille der leeren Straßen, an den plötzlichen Einbruch des Alltagslebens. Wir waren zu zweit in unserer Wohnung, du und ich. Ich scrollte ängstlich durch die Schlagzeilen, während du neben mir spieltest, und fühlte mich wie gelähmt. So sollten wir nicht leben, dachte ich. Wir sind nicht dazu bestimmt, Trauer, Angst und Ungewissheit isoliert zu ertragen. Wir brauchen einander. Nicht als optionalen Luxus, sondern als existenzielle Notwendigkeit. Eine parallele Entwicklung zur Covid-Pandemie war die Intensivierung einer Bequemlichkeitskultur, die uns das Leben durch praktische Angebote wie Lieferservices und sämtliche Apps, die den Konsum schneller und zugänglicher machen, erleichtern sollte. Diese Kultur passt perfekt in ein kapitalistisches System, das Unabhängigkeit und Individualismus verherrlicht. Je mehr ich für mich selbst tun kann, ohne andere einbeziehen zu müssen, desto besser. Sind wir dadurch wirklich unabhängiger? Die Wege zur Bequemlichkeit gehen wir nicht allein. Wir gehen sie mit unterbezahlten, ausgebeuteten Fremden. Ein Uber zu nehmen ist nicht unabhängiger als eine Nachbarin, um eine Mitfahrgelegenheit zu bitten. Und eine Bestellung bei Amazon mag sich wie eine einsame Handlung anfühlen. Im Hintergrund stehen aber Hunderte von ArbeiterInnen, die unter schrecklichen Bedingungen diesen Kauf möglich machen. Es war einst selbstverständlich, den Nachbarn um ein Ei zu bitten oder um Hilfe bei der Kinderbetreuung. Heute empfinden wir das als Zumutung. Doch was, wenn es genau das ist, was uns fehlt? Wir würden nicht auf Deliveroo, Uber, Volt und Amazon zugreifen, wenn wir in Gesellschaften mit engeren Verbindungen leben würden. Wenn FreundInnen einspringen würden, wenn man krank ist oder ein neues Baby zur Welt kommt. Wenn die Nachbarin uns das Gerät ausleihen würde, das im Amazon-Korb liegt. Es geht mir nicht darum, Bequemlichkeit zu beschämen. Es ist mir klar, dass wir alle in unterschiedlichem Maße darauf angewiesen sind. Ich sage ja auch nicht, dass du in Zukunft deinen eigenen Weizen anbauen oder zum Waschen deiner Wäsche in den Fluss steigen solltest oder später eine Tradwife finden solltest, die das für dich tut. Aber Aufgaben wie Gartenarbeit, Brotbacken, Putzen oder das Aufhängen von Wäsche erfüllen wichtige Funktionen für unser Gehirn. Für diejenigen, die hauptsächlich kognitiv und am Bildschirm arbeiten, ist eine solche Arbeit eine dringend benötigte Erinnerung daran, dass wir in einem physischen Körper mit einem Nervensystem leben, das Ruhephasen braucht. Sogar zu wissen, wie man diese Handlungen ausführt, wie man eine Naht flickt oder Opas leckeres Reisgericht kocht, geht zunehmend verloren. Ein Zitat aus Tim Wu's Artikel »The Tyranny of Convenience« in der New York Times fand ich in dieser Hinsicht ziemlich treffend. Unannehmlichkeiten zu akzeptieren mag seltsam klingen, aber wir tun es bereits, ohne sie als solche zu betrachten. Als ob wir das Problem verschleiern wollten, geben wir unseren unbequemen Entscheidungen andere Namen. Wir nennen sie Hobbys, Nebenbeschäftigungen, Berufungen, Leidenschaften. Solche Aktivitäten kosten Zeit, aber sie geben uns auch Zeit zurück. Sie setzen uns dem Risiko der Frustration und des Scheiterns aus. Aber sie können uns auch etwas über die Welt und unseren Platz darin lehren. Die kommunalen Verbindungen, die durch die Bequemlichkeitskultur verloren gehen, basieren nicht nur auf gegenseitiger Hilfe, sondern auch auf Räumen, die durch die Ausübung der Fürsorge entstehen. Ähnliches erzählt eine Geschichte von einem Dorf, das durch Waschmaschinen Bequemlichkeit gewann, aber die tägliche Begegnung am Fluss verlor. Was früher gemeinschaftlich organisiert war, Kinderbetreuung, Pflege, Reparaturen, gemeinsames Kochen, Waschen oder Zuhören, wird heute entweder vollständig individualisiert oder an DienstleisterInnen ausgelagert. Diese Ökonomisierung des Alltäglichen erzeugt einen Teufelskreis. Weil uns die Zeit fehlt, greifen wir auf bezahlte Unterstützung zurück, was wiederum mehr Erwerbsarbeit erfordert. So entsteht eine doppelte Erschöpfung, emotional und ökonomisch. Der Verlust von Gemeinschaft wird durch Konsum kompensiert, aber nie wirklich ersetzt. Villaging ist eine uralte Praxis der Verbundenheit, die nicht auf Unabhängigkeit, sondern auf Interdependenz gründet. Es geht darum, Netzwerke der Fürsorge zu weben, gemeinschaftliche Räume zu regenerieren und zu erkennen, dass Resilienz nicht aus dem Alleinsein erwächst, sondern aus tiefen Beziehungen zu Land und Menschen. In Zeiten politischer Unsicherheit sollten wir weniger darauf schauen, was Regierungen tun oder nicht tun, als mehr darauf, was wir gemeinsam tun, kollektiv, in und für die Gemeinschaft. Wenn alles auseinanderzubrechen scheint, lohnt es sich, in die Natur zu blicken. Bäume teilen Nährstoffe über unterirdische Netzwerke, Bienen warnen einander vor Gefahren, Wölfe kümmern sich um ihre Verletzten. Zusammenarbeit, Fürsorge und gegenseitige Unterstützung sind nicht nur menschliche Instinkte, sondern das Fundament des Lebens. Wir sind nicht dafür gemacht, allein zu sein. Echte Veränderung geschieht nicht nur kognitiv, sondern auch somatisch, im Körper, im Nervensystem, tief verankert. Ich kann intellektuell wissen, dass ich nicht immer horten muss. Und doch glaubt mein Körper es nicht ganz. Wann ist genug genug? Wann höre ich auf, mich abzusichern? Diese Fragen lassen sich nicht individuell lösen. Und genau hier liegt das Dilemma. Selbst wer bereit ist, radikal großzügig und in Fülle zu leben, bleibt verletzlich, solange die Welt nach den alten Regeln funktioniert. Es gibt keinen risikolosen Übergang. Das System bestraft diejenigen, die sich ihm entziehen wollen. Wer nicht spart, riskiert Armut. Wer nicht konkurriert, verliert. Wer zu viel gibt, bleibt womöglich mit leeren Händen zurück. Diese Angst ist also nicht irrational, sie basiert auf einer realen Bedrohung. Aber genau hier beginnt Wandel. Nicht indem wir auf perfekte Bedingungen warten, sondern indem wir lernen, der Angst zu begegnen. Anstatt sie wegzuschieben, müssen wir sie erforschen. Wir können es durch kleine Schritte wagen, in der Art, wie wir teilen, mit Geld umgehen, Beziehungen pflegen. Es geht nicht darum, das ganze System sofort zu verlassen, sondern Inseln zu schaffen. Netzwerke des Vertrauens, Orte, an denen neue Regeln wachsen. Doch wer kann sich solche Inseln leisten? Wer hat Zugang zu Ressourcen, Zeit, Land, Sicherheit? Diese Fragen sind zentral. Was nützen Alternativen, wenn sie nur den Privilegierten offenstehen, wenn sie Zuflucht bieten für jene mit Spielraum, während andere weiter in Ausbeutung gefangen bleiben? Wenn wir neue Realitäten weben wollen, dürfen diese Inseln nicht nur Rückzugsräume sein, sondern müssen Brücken werden. Nicht Fluchtorte, sondern Ausgangspunkte für Solidarität, mit denen, die vom System am härtesten getroffen sind. Ein anderer Weg ist nur möglich, wenn wir nicht nur für uns selbst, sondern mit anderen gehen. Alles andere ist Eskapismus mit freundlichem Anstrich. Oder wie Audre Lorde sagte, ich bin nicht frei, solange eine andere Frau unfrei ist, auch wenn ihre Fesseln sich ganz anders als meine anfühlen. Es ist kein Zufall, dass Selbstfürsorge ihrer radikalen Kraft beraubt und zum Instrument des produktiven Individualismus gemacht wurde. Was einst eine Praxis kollektiver Widerstandsfähigkeit war, die Pflege von Körper und Geist, damit wir stark bleiben im Kampf gegen Unterdrückung, wie Audre Lorde schrieb, wurde zur Industrie der Duftkerzen, Solo-Spa-Tage und optimierten Morgenroutinen. Selbstfürsorge war aber nie als Ersatz gedacht für die Fürsorge der Gemeinschaft. Also was, wenn die Lösung nicht darin besteht, immer effizienter und unabhängiger zu werden, sondern wieder zu lernen, mehr Abhängigkeit zuzulassen. Nicht aus Not, sondern aus freien Stücken. Es ist an der Zeit, sich dem Unbequemen wieder bewusst zu stellen, als Möglichkeit, unsere Beziehungen, unser Leben und unsere Welt neu zu gestalten. Vielleicht denkst du, dass der Weg dahin darin besteht, deine Hilfe öfter und systematischer anzubieten. Aber ich würde sagen, dass es eher darum geht, zu lernen, selbst nach Hilfe zu fragen, auch wenn es dir unangenehm ist. In einer ableistischen Gesellschaft werden manche Bedürfnisse als schwach, übertrieben oder unzumutbar dargestellt. Dabei ist es gerade politisch bedeutsam, uns nicht davon abzuhalten, unsere Bedürfnisse klar und regelmäßig zu äußern, um sie zu enttabuisieren und zu normalisieren. Denn wie Joan Tronto betont, Bedürftigkeit ist keine natürliche Sache. Es gibt eine Politik der Bedürfnisinterpretation, die einige Bedürfnisse im Vergleich zu anderen politisch behindernd macht. Die Welt ist im Umbruch und lässt uns ängstlich und verunsichert zurück. Dies ist nicht die Zeit für Selbstgenügsamkeit. Keiner von uns kann das allein bewältigen. Eine enge Freundin erzählte mir kürzlich, dass sie eine Nottasche gepackt hatte, bereit für den Fall der Fälle. Für einen Moment geriet ich in leichte Panik und dachte, ich müsse auch so eine Tasche dringend packen. Doch dann wurde mir klar, dass diese Tasche mir zwar Trost schenken, mir aber im Ernstfall wenig helfen würde. Was ich wirklich brauche, ist eine starke Gemeinschaft. Ich musste mich daran erinnern, dass unsere größte Stärke immer in den Händen lag und liegen wird, die wir auf unserem Weg halten.
Ein Ausschnitt aus »Lieber Sohn« oder »So rettest du die Welt«. Ein Brief von der Schriftstellerin und Politologin Emilia Roack an ihren Sohn. Gelesen von Berenike Beschle. Und Ein total zentraler Gedanke in diesem Kapitel war für mich, dass der wichtigste oder erste Schritt zu einer anderen Welt vielleicht gar nicht ist, selbst mir Hilfe anzubieten, sondern selbst wieder um Hilfe zu fragen. Wann fing das aus Ihrer Sicht eigentlich an, Emilia Roack, dass dieses Um-Hilfe-Bitten für einen selbst zum Problem wurde, zu so einem fast schon schamvollen Eingeständnis und nicht zu einer Selbstverständlichkeit?
Ich glaube, weil wir leben mit einem Ideal des Hyperindividualismus, ne? Nämlich so, wir verknüpfen Erfolg auch mit eigenständiges Schaffen. Das heißt, die erfolgreichen Menschen haben alles alleine geschafft. Und in unserer Gesellschaft nach Hilfe zu bitten oder Hilfe zu brauchen, senkt unseren Wert als Menschen. Und das ist ein Zug von einer zutiefst ableistischen Gesellschaft, also ableistisch im Sinne von eine Gesellschaft, die diskriminierend ist gegenüber Menschen mit Behinderung. Und das will ich auch sagen, wir werden sehr wahrscheinlich, also alle Menschen, die alt werden, werden in ihrem Leben auch irgendwann behindert sein. Also das heißt, das ist auch nicht eine Identität, die an bestimmten Menschen geknüpft ist. Also das kann es definitiv sein. Aber das ist etwas, das zum Leben gehört. Wenn wir Menschen sind, werden wir auch Momente haben, wo wir behindert sind. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, eben so deshalb Behinderung als Zustand auch einzuschließen in unserem Leben und die Bedürftigkeit, die damit verbunden ist, nämlich, dass man Hilfe braucht, nicht zu stigmatisieren und als Schwäche zu sehen, sondern einfach als einen besonderen Zustand in einem Moment oder einen andauernden Zustand, der überhaupt nichts von unserem Wert als Menschen wegnimmt. Und deshalb, um Hilfe zu bitten, ist etwas, das kontraintuitiv klingt, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns dadurch ein bisschen schwächen, dass wir dadurch vielleicht als weniger wert angesehen werden.
Emilia Roack über ihr Buch Lieber Sohn oder So rettest du die Welt erscheint in diesen Tagen im Kiona Verlag und dank der freundlichen Genehmigung des Verlages können wir Ihnen die Lesung hier anbieten. Dieser Brief ist übrigens Teil einer wirklich sehr lesenswerten Reihe, in der einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller den kommenden Generationen ihre Gedanken zurufen. Mareike Fallwicke ist dabei zum Beispiel, genauso Markus Gabriel oder Gabriele von Arnim. Und damit sage ich für heute danke fürs Zuhören. Das war der Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräche. Nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe. Und bis dahin verabschiedet sich Marie Schöss am Mikrofon.